Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Im Sprichwort kennen Sie, scheiß der Teufel, ja, entschuldigen Sie die Wortwahl, aber es ist halt dieses Sprichwort, scheiß der Teufel, immer auf den größten Haufen. Und das gilt nicht nur im Guten, sondern auch im Schlechten. Menschen, die genug Geld haben, die haben auch jenseits des Finanziellen oft weniger Probleme. Und Menschen, die arm sind, haben zum Beispiel auch noch ein höheres Risiko für psychische Erkrankungen, zum Beispiel Depressionen oder Angststörungen. Lässt sich natürlich eigentlich ganz leicht lösen, wenn man das Ziel erreicht, dass niemand mehr unter Armut leidet. Aber bis wir soweit sind oder für den Fall, dass das auch eine Utopie bleibt, ist natürlich die Frage, was kann man tun, wo kann man besser werden, wie sollte die Politik dieses Wissen vielleicht auch besser mitdenken. Eines von vielen Themen heute und morgen bei einem großen Kongress zum Thema Armut und Gesundheit. Mit dabei ist auch Ulrich Reininghaus vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit der Universitätsmedizin Mannheim. Hallo.
Hallo, Herr Stucke.
Was ist es denn konkret, was das höhere Risiko psychischer Erkrankungen mit sich bringt? Also es ist ja vermutlich nicht die Abwesenheit einer bestimmten Geldsumme pro Monat. Wie genau ist dieser Zusammenhang Armut-Gesundheit?
Zum einen ist es so, dass Armut direkt einen Einfluss auf unser psychisches Erleben hat und somit auch einen Anlass geben kann für Sorgen, Ängste, Niedergeschlagenheit, Stress oder geringeren Selbstwert. Und wenn unser psychisches Erleben über einen längeren Zeitraum davon geprägt ist, ist eben auch sehr gut vorstellbar, dass letztendlich das dann das Risiko einer psychischen Erkrankung erhöht. Was aber viel mehr noch eine Rolle spielt, ist der indirekte Einfluss. Das heißt, bei Armutsbetroffenen finden wir eben häufig eine Konzentration von Gesundheitsrisiken. Das heißt, aufgrund der sozialen Position in der Gesellschaft ist ja ein höheres Risiko vorhanden, weitere Risikofaktoren für psychische Erkrankungen zu erfahren. Beispielsweise in einem armen Stadtteil zu leben, ist an sich gesehen schon ein Risikofaktor. Oder belastende Kindheitserlebnisse, kritische Lebensereignisse zu erleben. All das sind Risikofaktoren, die für sich gesehen das Risiko einer psychischen Störung erhöhen, aber eben bei Armutsbetroffenen sich dann in Konzentrationen vorfinden.
Mhm. Ja. Kann man eigentlich dann klar sagen, was die Richtung ist, Henne-Ei? Also kann man klar sagen, Armut oder das Leben alleine schon in einem armutsbelasteten Stadtteil, wie Sie gesagt haben, führt mit höherer Wahrscheinlichkeit zu psychischen Erkrankungen. Manchmal ist es ja auch umgekehrt, oder? Psychische Erkrankungen können in die Armut führen.
Ja, wir denken hier tatsächlich, dass es einen reziproken Zusammenhang gibt. Das heißt, es ist zum einen so, dass Armut tatsächlich das Auftreten einer psychischen Erkrankung begünstigt, aber natürlich auch psychische Erkrankungen wiederum eben Armut befördern. Durch den Verlust der Arbeit, am Zugang zu sozialen Ressourcen ist natürlich auch so, dass damit dann auch Armutsverhältnisse nochmal begünstigt werden.
Es gibt ja diesen relativ banalen Spruch, Geld alleine macht nicht glücklich. Da muss man aber bei dem direkten Teil, den Sie vorhin angesprochen haben, sagen, kein Geld macht schon auch direkt unglücklich.
Genau, also so ist es. Es ist tatsächlich so, dass eben das Fehlen von Geld, von Ressourcen tatsächlich auch ganz direkt Anlass gibt, eben sich selbst schlecht zu fühlen, berechtigte Sorgen auch zu haben, Ängste über die Zukunft, wie man eben das alltägliche Leben bestreitet. Und wenn wir eben diesem Zustand länger ausgesetzt sind, dann ist es auch so, dass es natürlich, je nachdem, wie auch die Vorbelastung ist, wahrscheinlicher, dass wir am Ende auch eine psychische Erkrankung erleben.
Ist das ein Problem, was sich fortsetzt dann auch noch in der Behandlung? Also wenn man so will, gibt es eine ungerechte Konkurrenz um Therapieplätze, um Behandlungsplätze zwischen reicheren und ärmeren Erkrankten?
Ja, das ist so. Also zunächst muss nochmal festgestellt werden, dass es eben insgesamt eine große Versorgungslücke im Bereich der psychiatrischen und psychotherapeutischen Versorgung gibt. Hier ist es so, dass tatsächlich 68% in einer Studie angeben, keinen Kontakt zur Versorgung zu haben, wenn sie tatsächlich aber die Kriterien für eine psychiatrische Erkrankung erfüllen. Nun ist das im Selbstbericht und bringt eine gewisse Unschärfe. Trotzdem zeigt es eben, dass wir insgesamt das mit einer Versorgungslücke zu tun haben. Dann ist es so, dass zum Zugang und der Frage, ob Armut den Zugang tatsächlich verschlechtert, in Deutschland die Datenlage begrenzt ist. Aber es gibt eine große Studie der Weltgesundheitsorganisation, die eben zeigt, dass Menschen mit niedrigerem Bildungsstand und geringerem Einkommen tatsächlich weniger Kontakt mit der psychiatrischen und psychotherapeutischen Versorgung haben. Und das schließt eben auch Länder mit hohem Einkommen ein. Das heißt, man kann schon sagen, es ist sehr wahrscheinlich auch in Deutschland so.
Mhm. Mir wäre es wichtig, an der Stelle natürlich auch nochmal zu betonen, weil das jetzt manchmal so klingt, als würde man hier Arm und Reich gegeneinander stellen. Darum geht es in dem Sinne natürlich vielleicht auch nicht, weil natürlich klar auch Menschen, denen es finanziell gut geht, die krank sind, sind natürlich trotzdem krank und brauchen Hilfe. Sie haben jetzt betont aber, dass man eben, dass Sie darüber nachdenken, wie wie man irgendwie die Situation eben verbessern kann für die, denen es noch schwieriger fällt, also Menschen, die von Armut betroffen sind. Ist da die Lösung ganz einfach mehr Therapieplätze, also die Lücke schließen, oder reicht das alleine nicht?
Ja, nicht unbedingt. Wir wissen eben, dass wenn wir allein die Therapieplätze erhöhen, dann wird es teilweise sogar die Risiken noch oder die Ungleichheiten noch verstärken können. Das heißt, dass letztendlich diejenigen, die ohnehin in der Lage sind, sich Zugang zu diesen Therapieplätzen zu verschaffen, noch mal mehr profitieren. Wir sprechen dann von einer Konzentration von letztendlich Nutzen und Risiken an den Rändern der Verteilung. Und deshalb müssen wir tatsächlich beginnen, eben tatsächlich vulnerable Gruppen wie Armutsbetroffene zu beteiligen an der Entwicklung von Maßnahmen, wie wir den Zugang verbessern können. Wir müssen tatsächlich es schaffen, hier Partizipation, Teilhabe zu ermöglichen. Wir müssen es schaffen, in die Lebenswelten zu kommen. Das ist in der Pandemie, denke ich, ganz deutlich geworden, als es darum ging, Maßnahmen zum Infektionsschutz tatsächlich auch vulnerablen Gruppen näher zu bringen, ist das in Bremen ganz gut gelungen, weil dort eine quasi belastbare soziale Struktur, ein soziales Netzwerk über die Kommune aufgebaut worden ist. Mhm. Und das ist tatsächlich so ganz kritisch. Zudem habe ich zu Beginn erwähnt, dass es eben darum geht, die Konzentration von Risiken tatsächlich anzugehen. Das heißt, unsere Maßnahmen müssen am Ende tatsächlich auch komplex sein, im Sinne von nicht nur ein Risikofaktor zurzeit isoliert zu adressieren, sondern eben kombiniert, idealerweise in sektorenübergreifenden Maßnahmen. Und da sind wir dann bei dem sogenannten Mental Health in All Policies Ansatz. Wir müssen beginnen, eben die Folgen von politischen Entscheidungen für die psychische Gesundheit in allen gesellschaftlichen Handlungsfeldern tatsächlich zu berücksichtigen.
Mhm. Das davor nochmal kurz für mich zusammenfassen, damit ich es irgendwie verstanden habe, etwas vereinfacht vielleicht dargestellt, aber um auf den Kern nochmal zu kommen. Also der Punkt ist, sehr vereinfacht gesagt, reichere Menschen gehen selber zur Therapie, die anderen müssten wir mehr zur Therapie mitnehmen sozusagen, dahin bringen.
Genau, und tatsächlich auch auf diesem Wege eruieren, was denn die Bedarfe sind. Also es ist nicht so, dass es ein linearer Prozess ist, sondern wir müssen tatsächlich auf dem Weg zuhören, sehen, wo müssen wir tatsächlich besser werden, wie können wir die Maßnahmen so anbieten, dass sie am Ende auch effektiv sind.
Und Sie haben gesagt, es geht im Prinzip darum, das politisch mitzudenken. Haben Sie denn so ein konkretes Beispiel mal, wo man feststellt, ja, da hat die Politik offensichtlich diesen Zusammenhang von Armut und mentaler Gesundheit nicht ausreichend bedacht?
Ich denke, die Pandemie ist das eingängigste Beispiel und auch das, was uns vielleicht noch allen am präsentesten ist. Hier wurde ja sehr gut deutlich, auch in den Daten, dass tatsächlich von Armut betroffene Menschen eine stärkere psychische Belastung erfahren haben, insbesondere in den jüngeren Altersgruppen. Und hier hätte eben bei den Maßnahmen von Anfang an auch die psychische Gesundheit mitgedacht werden können. Ein weiteres Beispiel wäre noch die Klimakrise. Wir wissen, dass es eine Gerechtigkeitskrise ist. Und auch hier ist gut vorstellbar, dass eben Menschen in ärmeren Stadtteilen, die geringeren Zugang zu Grünflächen haben, die dann mehr von Hitze betroffen sind, am Ende auch stärker in ihrer psychischen Gesundheit beeinträchtigt sind. Das heißt, politische Entscheidungen oder auch das Ausbleiben von politischen Entscheidungen könnte hier eben ein ganz relevanter Faktor am Ende sein.
Ulrich Reininghaus sagt das. Er leitet die Abteilung Public Mental Health am Zentralinstitut für seelische Gesundheit der Universitätsmedizin Mannheim.